herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Aktien, über die ich heute sprechen möchte, haben das Potenzial, sich im Kurs zu vervielfachen. Aber diesem Potenzial steht bei verkehrtem Timing auch das Risiko gegenüber, dass man innerhalb von nur Monaten 40, 50 oder 60% seines Einsatzes verliert. Wer mit diesem Risikodisclaimer umgehen kann, den begrüße ich ganz herzlich zur heutigen neuen Folge von Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, ich überlege gerade, wie lang der Risikodisclaimer ausfallen muss, aber ich habe es im Intro ja schon angedeutet. Das hier ist sicherlich nicht für jedermann etwas. Es liest sich ganz leicht der erste Absatz eines Pitches, das heißt also die Potenziale, um die es geht, die Kursziele, die erreicht werden können, die nimmt man gerne hin. Und wenn das nur strahlend genug erscheinen, dann erträgt man auch die kurzen Risikohinweise und sagt, ja, aber es kann alles auch ganz anders kommen. Für mich ist es in diesem Podcast ganz wichtig, das Gleichgewicht darzustellen, denn im Moment des Kaufes, insbesondere aber in der Zeit davor, entsteht oft diese nennen wir es mal Vorfreude und dann ist man investiert. Das Ganze ist aber sehr schnell ein Moment der Ernüchterung, wenn diese Aktien dann 10% fallen oder 20% fallen. Und wenn dann in dem Moment die Psyche mir einen Streich spielt, dann werde ich aus diesen Spekulationen vielleicht wieder aussteigen. Wir sprechen hier aber über Aktien, die ganz leicht 10% oder 20% fallen können. Und wie ich in der vergangenen Podcast-Folge schon erläutert habe, wenn es um solche mittel- bis längerfristigen Spekulationen geht, dann arbeite ich mit Tranchen, weil ich zwar den Anspruch habe, den Boden, der dann bestenfalls nachhaltig sein soll, zu finden, weil das aber in der Praxis sehr häufig nicht gelingt, sollte man dann also diesen Einstieg ein klein wenig verteilen, also vielleicht nach der Analyse, es spielt dann auch gar keine Rolle, ob der Kurs 5% höher oder tiefer steht, eine erste Tranche kaufen, aber wie es so schön heißt, Pulver trocken halten für eine zweite und dritte Tranche, die dann natürlich nicht die Position viel größer werden lässt, als das am Anfang mal geplant war. Das alles steht also bestenfalls in einer Excel-Tabelle oder auf einem gelben Zettel oder man kann es sich merken. Ich hatte einen Betrag X, den ich investieren wollte und den teile ich dann schlicht und einfach auf ein paar Tranchen auf und dann bringe ich etwas mit, was an der Börse zu einem seltenen Gut geworden ist, was aber für den langfristigen Erfolg immer noch sehr, sehr entscheidend daherkommt, nämlich Geduld. Denn nur weil ich mich jetzt entschlossen habe, hier mal reinzuschauen, zu sagen, ja, das ist aber eine interessante Chance. Das ist natürlich nicht die Grundlage für eine erfolgreiche Turnaround-Spekulation. Es ist aber auch nicht verkehrt. Und gerade dann, wenn wir eben wirklich über einen Sektor sprechen, wie den Lithium-Sektor, der über viele Monate jetzt sich bereits in einem Abverkauf befindet, eigentlich sind es sogar schon Jahre, dann macht es Sinn, darauf zu schauen, wenn das eben keine strukturelle Schwäche ist. Also anzunehmen, dass die guten alten Zeiten zurückkehren, das ist völlig verkehrt. Anzunehmen, dass aber eine übergeordnete Entwicklung, die dazu vielleicht auch noch sehr schön absehbar ist, dass die wieder an Fahrt aufnimmt, dass es also möglicherweise nur die Anlegerstimmung war, die hier dafür gesorgt hat, dass diese Aktien jetzt unter Druck geraten, das ist eine ganz vernünftige Herangehensweise. Im Lithium-Bereich bzw. in den Lithium-Aktien ist es aber nicht nur Anlegerstimmung, denn der Lithium-Preis ist massiv eingebrochen um über 80%. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Das alles ist schon ein bisschen Information, aber Teil noch des Disclaimers. Also wer sonst einen ETF-Sparplan aufgesetzt hat, für den sind diese Aktien jetzt keine geeignete Beimischung. Da muss man dann schon die Lust am Spekulieren mitbringen und dementsprechend sich dann auch positionieren. Also wissen, welche Positionsgröße wähle ich, was kann ich überhaupt ab oder was bereitet mir dann irgendwann doch Bauchschmerzen. Ich bin in den genannten Aktien, ich werde gleich mehrere Lithium-Aktien nennen, nicht investiert, aber in dem Bereich mittlerweile mit meiner ersten Tranche. Und ich bitte um Entschuldigung an dieser Stelle, ich möchte es aber auch gleich jetzt schon sagen. Die Aktien, die ich gleich nenne, sind durchaus geeignet für die Spekulation. Bei mir ist das Ganze noch ein bisschen in Anführungszeichen härter. Das heißt also, ich habe sogar noch Werte aus der zweiten und dritten Reihe gewählt. Bei denen läuft das, was wir an Kursentwicklung hier in den großen Lithium-Konzernen sehen. Also die haben dann so eine Market Cap um 10 Milliarden herum. Ich werde gleich 5 Stück ganz konkret nennen. Bei denen läuft das Ganze nochmal mit einem gewissen Hebel ab. Ja, deswegen kann ich die Aktien hier auch nicht nennen, weil es ist gar kein Geheimnis, meine Güte. Wenn ihr euch ein bisschen da reinarbeitet, vielleicht über Seeking Alpha oder Market Screener oder letztlich kann man sogar mittlerweile Large Language Models dafür ganz gut nehmen. Man muss nur hinsichtlich, man fragt am besten nicht ChatGPT und Co., ist die Aktie gut oder schlecht? Also das sind dann schwierige Antworten. Und unter dem Aspekt möchte ich das auch verstanden wissen. Also ich bin hier bereits investiert, das heißt also, ich glaube, dass wir jetzt in eine Phase der Bodenbildung eintreten. Ob sie dann V-förmig sein wird, also die Kurse direkt wieder steigen, halte ich eher nicht so für wahrscheinlich, sondern eher so ein Auspendeln auf der Unterseite und dann geht's weiter. Ich habe hier auch vor kurzem ein Gespräch geführt mit Jan Willhöf, da gab es ja schon mal ein Andeuten, dass klar minus 10% immer noch mal drin sind. Vielleicht sind es auch minus 20%. Ja. Es ist nur wichtig zu wissen, das hier ist keine übertriebene Bewegung. Das ist sowieso ein Wort, das viel zu häufig verwendet wird, wenn man sagt, die Aktien sind zu hoch gelaufen oder sie sind zu tief gelaufen. Sie sind übertrieben gut bewertet. Sie sind übertrieben abgestraft. Mit all den Adjektiven, die vielleicht diesem Wort der Übertreibung entsprechen, dann heißt das eigentlich, ja, der Markt hat Unrecht. Das ist aber völlig irrelevant, weil der Markt am Ende des Tages einzig und allein entscheidet, was da hinter meinem Vorzeichen steht, ob es nun ein rotes oder grünes Vorzeichen ist. Das ist also zu lapidar zu sagen, ja, der Markt übersieht hier was. Der Markt ist schon ziemlich effizient, was das angeht, dass kurzfristig die Marktstimmung sehr häufig definiert, was passiert an der Börse und dass langfristig natürlich wichtig ist, was da rauskommt. Also ein Unternehmen, was derzeit nicht so en vogue ist, was aber wie blöd seinen Cashflow steigert und diesen Cashflow bestenfalls auch noch sinnvoll einsetzen kann mit Aktienrückkäufen, das wird dann schon irgendwann manchmal auch sehr ruppig und schnell sich in den Kursen widerspiegeln. So, es ist völlig gerechtfertigt, dass Lithium-Aktien unter die Räder kommen. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist das nachhaltig oder bleibt der Markt interessant? Kommen wir aber zuerst einmal, denn nicht nur Charlie Munger, sondern auch viele andere wussten. Erstmal beschäftigst du dich wohl mit den Dingen, die dafür sprechen, dass es weiter abwärts geht, beziehungsweise die dafür gesorgt haben, dass etwas nicht so gut gelaufen ist.
There are all kinds of tricks that I just got into by accident in life. One I invert all the time.
Und mit denen beschäftigst du dich sogar ganz besonders ausführlich, um dann eine valide Aussage treffen zu können, das Bild wird sich ändern, der Markt wird sich ändern. Kommen wir also mal zu den Gründen für den starken Rückgang des Lithiumpreises. Wenn wir, und das ist das Schöne, wenn wir über Rohstoffmärkte sprechen und über Rohstoffaktien, dann ist das Ganze viel einfacher, häufig zumindest einfacher, als wenn wir über einzelne Unternehmen sprechen, weil Rohstoffaktien, zumindest die guten, ziemlich im Einklang laufen, manchmal auch, wenn sie hoch geleveraged sind, etwas deutlicher sind die Schwankungen zu erkennen, mit dem, was sie dort verkaufen. Das ist nicht so überraschend, das wäre bei McDonald's genauso, das ist selbstverständlich auch bei Immobilienaktien so, eigentlich bei allen Aktien so. Wenn Apple weniger iPhones verkauft, dann wird der Kurs wohl sinken. Absehbar sinken. Momentan, ja, die iPhone-Nachfrage geht. Aber darum geht es heute eben nicht, sondern um die Gründe für den Rückgang des Lithiumpreises. Am besten mal den Charts aufrufen, wenn man das möchte. Dann sieht man, das ist also kein gemächlicher Abverkauf, sondern von einem vermeintlich zu hohen Kurs sind die Preise massiv zurückgekommen. Erstens, und das ist der wichtigste Punkt, es gab und möglicherweise gibt es noch, das wird sich nicht taggenau bestimmen lassen, einen massiven Angebotsüberhang. Das ist der Hauptgrund für den Preisverfall bei Lithium. Ein signifikanter Angebotsüberhang. In den letzten Jahren haben nicht viele Unternehmen weltweit ihre Produktionskapazitäten für Lithium erweitert. Und die erwartete steigende Nachfrage nach diesen Lithium-Ionen-Batterien ist auch gestiegen, aber nicht in dem Maße, wie die Produktion gestiegen ist. Angebot hat die Nachfrage, das Angebot hat die Nachfrage deutlich überwogen. Wie ist denn die Vergangenheitsform von übersteigt? Überstieg. Ach so, das Angebot überstieg die Nachfrage, so heißt es. Es gab einfach viel zu viel Material. Dann haben wir, und deswegen ist das Ganze so schnell vonstatten gegangen und nicht langsam in den Markt eingepreist worden, wir hatten dazu auch noch gleichzeitig eine Nachfrageabschwächung. Das heißt also, die Absatzprognosen für Elektrofahrzeuge, die momentan einen großen Teil der Lithium-Nachfrage ausmachen, wurden nach unten korrigiert. Das war nicht nur in Deutschland so, das ist auch in den Vereinigten Staaten so und so Länder, die ich beim letzten Mal genannt habe, wie Norwegen, Dänemark im Übrigen auch. Das liegt auch daran, dass die beiden mit üppigen Steuervergünstigungen locken. Das ist deutlich, die Nachfrage nach Elektroautos ist deutlich zurückgegangen. Das liegt meines Erachtens auch ein bisschen an den Vorgaben aus Brüssel. Also man kann sich ja momentan nicht so richtig einigen. Ja, Verbrenner aus, ach Gott, die Umfragen sind aber auch so schlecht. Eigentlich können wir das ja doch nicht sagen. Also wir verschieben das ein bisschen, aber gleichzeitig, nee, Subventionsprogramme für Elektroautos wollen wir auch nicht mehr. Das ist überhaupt keine klare Linie. Das ist in Deutschland eine völlig unklare Linie. Wer kann mir denn hier heute, weil es auch nach Umfragen geführt wird, das ist, boah, da schaudert es einem so richtig. Das ist eben das Gegenteil von einer strategischen Aufstellung, wenn man sich die Umfragen anschaut. Obwohl wir ja momentan einen Kanzler haben, an dem das entweder komplett abperlt. Also man muss ja, wenn man ihn so hören redet, dann ist das ja eigentlich gar nicht mal unsympathisch. Da geht einer seinen Weg. Man hat nur das Gefühl, dass jemand, der eigentlich Stimmung aufnehmen sollte, seine Resilienz gegenüber dem, was von außen kommt, so weit ausgebaut hat, ist sicherlich für die eigene Gesundheit besser, dass da gar nichts mehr durchdringt. Und bei allen Fragen habe ich das, ja, wird wahrscheinlich erst am Tag der Verkündung der nächsten Ergebnisse bei der Bundestagswahl, wird dann vielleicht die linke Augenbraue hochgehen und sagen, ja, hoppsala, das habe ich ja so gar nicht mehr. Egal, Politik lassen wir außen vor. Die Absatzprognosen für Elektrofahrzeuge sind gesenkt worden. Das liegt auch natürlich an der gleichzeitig stattfindenden wirtschaftlichen Unsicherheit. Und darüber hinaus auch bei den strategischen Schwierigkeiten, gerade auch für deutsche Automobilhersteller. Weil die sich in einigen Segmenten schon fragen müssen, ob sie, selbst wenn sie wollten, denn mit den Chinesen mithalten. Ja, das würde übrigens meine nächste Folge wahrscheinlich werden. Ja, ich bin hoch motiviert gerade, weil was spricht eigentlich gegen China? Wer hat das, ich glaube, Stelter hat es in einem Podcast bei OMR gesagt, von den 40 wichtigsten Technologien geht man davon aus, dass, ich will nicht verkehrt sagen, 34 oder 35 aus China kommen. Da würde man ja normalerweise denken, wenn man jetzt Scheuklappen auf hätte, chinesische Aktien müssen durch die Decke gehen. Das ist aber nicht der Fall. Sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Aber dass chinesische Elektroautos sehr, sehr konkurrenzfähig im Preis sind, das wird man spüren und ob dann über Jahre hinweg die Verbundenheit zu den deutschen Herstellern reicht, um das in irgendeiner Art und Weise aufzuwiegen. Die deutschen Hersteller können aktuell nicht zu diesen Preisen produzieren.
Elektroautos aus China sind konkurrenzlos günstig, auch deshalb, weil die Regierung sie subventioniert. Die EU-Kommission hat nun vorläufige Strafzölle auf die Einfuhr von E-Autos aus China beschlossen, je nach Hersteller zwischen 17% und 38%.
Wie sich das entwickelt mit den Zöllen, wissen wir nicht. Wir sind ja derzeit bei den Maluspunkten, also die Punkte, die dafür sprechen, dass es wohl richtig war, dass der Lithiumpreis unter Druck geraten ist. Und China ist natürlich auch noch ein extra Thema, denn China selbst ist einer der größten Märkte für Elektrofahrzeuge. Und an der Stelle, keine Sorge, wird kein langer Ausflug. Aber als ich das erste Mal in Peking war, dachte ich, hier musst du Elektrofahrzeuge bauen, hier musst du Elektrofahrzeuge auch fahren, weil mich der Smog beinahe umgebracht hat. Das war lange vor Covid und trotzdem hatte jeder eine Maske auf. Das klare Wetterlage eigentlich, das hast du dann gesehen, wenn du rausgefahren bist Richtung chinesischer Mauer, dann wird dir mit einmal klar, nee, das Wetter ist nicht trüb, aber die Luft ist trüb. Also was da der Automobilverkehr gemacht hat, sind einfach, das ist Wahnsinn. Es soll noch nicht mal die Stadt sein, bei denen diese Auswirkungen am heftigsten zu spüren sind. Und das verändert sich natürlich von heute auf morgen, je höher der Anteil an Elektrofahrzeugen ist, die nun mal an der Stelle, bevor jetzt die Diskussion beginnt, wo sie betrieben werden, keine Emissionen mit sich bringen. Darüber hinaus hat China eine massive wirtschaftliche Abschwächung erlebt. Und auch das hat natürlich in China die Nachfrage nach neuen Elektrofahrzeugen beeinflusst. Und dann gibt es noch die politischen Spannungen. Nennen wir es ruhig einen Handelskrieg. Die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen der Verbraucher wurden dadurch beeinträchtigt. Und auch das hat zu einer geringeren Nachfrage geführt. Das Thema Zölle ist nochmal ein separates, aber hat auch nicht geholfen. Wir haben aber auch technologische Fortschritte in der Batterietechnologie gesehen, die die Abhängigkeit von Lithium reduzieren können. Potenziell muss man sagen, aber dennoch finden diese Entwicklungen statt. Wenn ich den Studien, die ich lese, glauben darf, dann sprechen wir noch nicht über ein Ausmaß, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass bis 2030 die Lithium-Nachfrage nicht steigen wird. Aber das muss man natürlich im Auge behalten. Und sollte es eine insbesondere umweltfreundlichere, sollte es da Substitute geben, also Ersatzstoffe für Lithium, dann wäre das vorteilhaft, ganz klar. Dann muss man eher schauen, wer daran Geld verdient. Aber dass Rohstoffabbau jedweder Art grundsätzlich mal nichts ist, was Umwelt und Klima nicht nur nicht hilft, sondern schadet in aller Regel, ist ja klar. Dann sind das positive Entwicklungen. Nicht für diese Spekulation, aber das muss man eindeutig mit dazu nennen. Wir haben die alternativen Batteriematerialien, wenn wir Festkörperbatterien, auch das ist eine Entwicklung bei den großen Batterieherstellern. Auch hier sprechen wir aber wahrscheinlich über etwas, was man eher perspektivisch über Jahre hinweg beobachten muss. Dann ist natürlich, daraus ergeben sich die Investorenstimmung, die Marktvolatilität hat sich deutlich negativer. Wenn ihr euch überlegt, auch diese chinesischen Elektroautohersteller, die an die Börse gekommen sind, via SPAC teilweise, was war da auch für ein Kram dabei? Wie sind die durch die Decke gegangen, als ob von heute auf morgen die Leute nur Elektroautos kaufen würden? Guess what? Das ist nicht passiert. Und dann haben wir natürlich zum Teil auch noch die Schwankungen in den Wechselkursen, das heißt also der Dollar. Auch das beeinflusst Rohstoffpreise, würde ich nennen es jetzt mal hier mit dazu, weil es natürlich global betrachtet eine Rolle spielt beim Import bzw. beim Export. Aber es ist sicherlich nicht der wesentliche Faktor. Also, wir haben das vorübergehende Fazit. Der Lithiumpreis ist in den letzten Monaten stark gefallen und das war auch, gerechtfertigt. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich aufstoße, muss ich jetzt eigentlich rausschneiden? Ja, aber gut, nee, lassen wir mal drin. Ne? Das ist vielleicht auch schon anderen passiert. Ja, und dann kommen wir zu dem, was mich überhaupt dazu veranlasst hat, jetzt darüber nachzudenken. Zum einen, und das ist eine ganz schwache Form der Bodenbildung, wir sehen bei den Lithium-Aktien keine neuen Tiefs, aber das spricht ja erstmal noch nicht für die Lithium-Nachfrage. Das ist ja jetzt eher ein Verhalten der Aktien. Wenn man sich das Ganze betrachtet, dann könnte man den Eindruck gewinnen, Lithium, ja, nein, vielleicht, also als sei das so im Stadium vielleicht wie diese Dekarbonisierungsversuche, also wird manchmal in einen Topf geworfen oder habe ich das nur in einer Studie gelesen, ja, diese CO2-Kompression und so weiter, das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Das eine ist ja eine Technologie, die ganz, ganz kleinem Rahmen testweise stattfindet und kaum einer verdient damit Geld. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien bis 2030 wird laut McKinsey ein jährliches Wachstum, und das ist eine aktuelle Studie, von 25% verzeichnen. Jährlich 25%. Das spricht für eine Gesamtnachfrage von 3,3 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat. Lithium-Ionen-Batterien werden voraussichtlich 95% der gesamten Lithium-Nachfrage im Jahr 2030 ausmachen. Das sagt eine Studie von McKinsey. Und das ist natürlich ein brutal, es gibt kaum einen Rohstoff, mal abgesehen vielleicht von einigen seltenen Erden, aber das ist auch nur eine Annahme, da bin ich nicht tiefer eingestiegen, die über eine derart massive Nachfrage in den nächsten 5, 6, 7 Jahren verfügen. Gibt es eigentlich nicht. Die wachsende Anzahl von Elektrofahrzeugen, und sie wachsen noch, die Umstellung auf erneuerbare Energien und der Ausbau stationärer Energiespeichersysteme treiben ebenfalls die Nachfrage nach Lithium erheblich an. Elektrofahrzeuge habe ich einfach mal doppelt genannt. Wie in der gleichen musst du einfach einen rausstreichen. Das heißt also, auch das wird weiter steigen. Und zwar insbesondere werden hier die Regionen Europa und Nordamerika und teilweise auch Asien genannt. Dann haben wir den Großteil des heute abgebauten Lithiums, den finden wir derzeit in Australien, Lateinamerika und China. Es wird erwartet, dass neue Projekte in Regionen wie Europa, Nordamerika und anderen Ländern hinzukommen, um die wachsende Nachfrage zu decken. Aus dem Kopf heraus, ich möchte es nicht zu lang werden lassen, hat gerade das größte Infrastrukturprojekt Serbiens den Zuschlag bekommen.
Im serbischen Jadartal lagert eine der größten europäischen Reserven des knappen Alkalimaterials, das auch für die Produktion von E-Auto-Batterien gebraucht wird. Geplant ist eine gemeinsame Absichtserklärung Serbiens und der EU, die unter anderem eine strategische Partnerschaft zum Abbau solcher Rohstoffe beinhaltet. Und damit könnte China dann nicht zum Zuge kommen.
Ich denke, sie bekommen über 5 Milliarden, um Lithium in Europa zu gewinnen. Warum? Es wird eben sehr, sehr viel Lithium in China gefördert. Ansonsten ist hier ja gemessen an seiner Größe kein so rohstoffreiches Land. Aber man möchte natürlich eine gewisse Unabhängigkeit haben. Das ist gerade in dem Bereich der seltenen Erden noch problematischer. Das heißt also, jemandem die Daumenschrauben anzulegen oder mit Strafzöllen zu drohen, ist, ja, gehört vielleicht zum Geschäft dazu. Aber wenn natürlich im Hintergrund dann ganz leise auf diplomatischem Wege gesagt wird, ja, aber ihr braucht diese seltenen Erden schon. Also wir würden uns über eine gewisse Form der Kooperation weiter freuen. Das ist natürlich beidseitig. Logischerweise möchte China seine seltenen Erden ja auch verkaufen. Die verbrauchen das nicht alles selbst. Das heißt also, wenn die wirtschaftliche Vernunft Oberhand behält, dann haben beide Seiten daran Interesse, dass man miteinander spricht. Das ist ja schon mal gut. Dann gibt es neue Technologien, die die Effizienz und die Nachhaltigkeit der Lithiumgewinnung deutlich erhöhen, was ebenfalls zur Deckung des zukünftigen Bedarfs beiträgt. Und dann sprechen wir über die Prognosen und Kapazitäten. Also bis 2030, habe ich schon gesagt, wird sich die Nachfrage massiv erhöhen. Das heißt also, gegenüber der Nachfrage von 2025, der angenommenen Nachfrage, sprechen wir hier weit mehr als eine Verdopplung. Und das ist doch ein relativ kurzer Zeitraum. Wenn wir diese beiden, also die negativen Faktoren und die positiven Faktoren gegenüberstellen, dann war, das Zwischenfazit habe ich schon gezogen, es nachvollziehbar, dass der Lithiumpreis unter Druck gerät. Mir fällt aber momentan nicht ein, wie er, obwohl die Unternehmen mehr Förderstätten entwickeln und damit mehr Lithium produziert wird, wie der Lithiumpreis bis 2030 auf diesem Niveau verbleiben sollte. Und dementsprechend habe ich begonnen, hier eine Spekulation aufzubauen. Ich möchte aber vorab, bevor ich jetzt die Aktien nenne, und damit meine ich jetzt die größten und bedeutendsten Unternehmen in der Lithiumindustrie, möchte ich noch auf eines hinweisen. Diese Spekulation kann, wie jede Spekulation, auch im Verlust abgebrochen werden. Ich halte keine Spekulation für 10 Jahre, weil ich sage, irgendwann muss doch. Ich akzeptiere auch, wenn die Spekulation dann eine verkehrte war und steige dann mit einem Verlust wieder aus. Und das ist deshalb wichtig, weil es natürlich einen riesen Unterschied macht, wann der Turnaround kommt. Denn wenn die Aktien, über die wir jetzt sprechen, nochmal 50% fallen, dann, und ich habe keine Mathematik studiert, dann müssen sie sich schon allein verdoppeln, um dort wieder anzukommen, wo ich sie gekauft habe. Und wenn mein Timing völlig verkehrt ist und wenn der Lithiumpreis vielleicht noch 1, vielleicht auch 2 Jahre dahin dümpelt oder er fällt weiter, dann habe ich natürlich das Problem, dass diese Unternehmen dann nicht 10 oder 20% weniger wert sind, sondern dann werden diese Unternehmen bei diesem Preis nur noch marginal oder gar kein Geld verdienen. Und dann werden diese Unternehmen so viel billiger sein, dass es verkehrt war, hier überhaupt die Spekulation einzugehen. Timing ist zwar, so wie ich es am Anfang sagte, ein Faktor, den ich teilweise berücksichtige, denn ich wünsche mir natürlich schon, dass ich hier den richtigen Einstieg finde. Aber Timing ist alles für eine erfolgreiche Spekulation. Das muss dann auch in den nächsten Monaten passieren. Wir müssen diese Bewegung auch sehen. Selbst eine Seitwärtsbewegung, die über 6, 7, 8 Monate stattfindet, wäre mir dann zu viel. Weil Aktien, die so weit schon gefallen sind und die dann eine Bodenbildung vollziehen im Sinne von, naja, sie fallen nicht mehr so stark, das ist dann vermutlich der verkehrte Zeitpunkt gewesen. Und dann muss man aus diesen Unternehmen auch wieder aussteigen. Und je kleiner das Unternehmen, desto wichtiger, dass man den richtigen Zeitpunkt findet. Nicht taggenau, nicht wochengenau, aber im richtigen Jahr sollte man schon sein. Es spielt eine riesengroße Rolle. Die größten Lithium-Aktien sind wahrscheinlich die bekannteste bei deutschen Anlegern, die Albemarle Corporation, Marktkapitalisierung fast 11 Milliarden Dollar. Hauptstandorte sind die USA, Chile und Australien. Deswegen auch relativ beliebt, weil das natürlich Minenstandorte sind, die man als einigermaßen politisch sicher, zumindest aus Sicht eines Rohstoffinvestors, betrachten kann. Das heißt, es ist einer der größten Lithiumproduzenten weltweit. Dass wir hier über ein vergleichsweise teures Unternehmen sprechen, liegt zum einen daran, dass die Hauptstandorte USA, Chile, Australien sind. Dann liegt es daran, dass es ein US-Unternehmen ist. Die bekommen praktisch selbst im Bereich von fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas, wenn du praktisch zwei vergleichbare Unternehmen nebeneinander hast, dann ist das US-Unternehmen nun mal höher bewertet. Und da kann man jetzt sagen, daran liegt eine Chance. Wenn man sich die letzten, ja, im Prinzip Jahrzehnte anschaut, dann muss man sagen, es ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Ja? Weil das ist wie ein Dauerpremium, was einfach für US-Aktien bezahlt wird. Das KGV, schwierig, über einen Kursgewinn zu sprechen, weil das natürlich anders als beim Technologieunternehmen, wo du vielleicht sagen würdest, die Schätzung, oh, hier fliegt gerade eine Fliege durch, die macht mich fertig. Ich konzentriere mich weiter beim Technologieunternehmen. Auch da sind Schätzungen nur Schätzungen, nicht mehr. Aber am Ende des Tages kannst du zumindest einigermaßen verlässlich sagen, wächst vielleicht im nächsten Jahr 15%, dann wieder 15%, dann 10% und so weiter. Das heißt, du kannst die Gewinne der Zukunft absehbar gut prognostizieren und dann werden die diskontiert, dann kannst du einen fairen Wert heute draus machen. Bei einem Rohstoffunternehmen, bei dem es praktisch zu 100% davon abhängt, wie sich der Rohstoffpreis entwickelt, ist natürlich viel schwieriger. Das heißt also, die Schätzungen sind eigentlich allesamt darauf beruht, was wird der Lithiumpreis machen. Und deswegen ist das KGV auch schwierig zu betrachten. Also die Bewertung eines Unternehmens, ich würde dann eher auf die Qualitätsmerkmale neben der Gewinnentwicklung schauen. Wie teuer produziert das Unternehmen, beziehungsweise wie günstig kann es produzieren? Albemarle hat aktuell ein KGV, eine Dividendenrendite von 1,73%. Dann gibt es die Sociedad Quim. Die spreche ich, obwohl mich mit einer Spanierin verheiratet. Ich hätte sie vorher fragen sollen. Also die SQM ist das Kürzel. Sociedad Quimica y Minera de Chile. Sociedad. Ja. Marktkapitalisierung 13,4 Milliarden, also etwas größer. Hauptstandort Chile und Australien. Hauptaktivität in Chile. Und dementsprechend, wenn ihr mich also fragt, welches ist von diesen beiden Unternehmen interessanter, dann wäre es diese SQM. Das KGV beträgt hier aktuell 10 und die Dividendenrendite 5,3%. Ja, es ist Chile, allerdings auch schon ziemlich lang und einigermaßen solide. Also es gibt Chile und USA ist logischerweise nicht das Gleiche. Aber der Abschlag, den finde ich relativ hoch. Ja. Ich bin in beide Unternehmen, ich habe es ja schon gesagt, ich bin in alle 5 Unternehmen, die ich hier nenne, nicht investiert. Die finde ich aber tatsächlich etwas interessanter, ist auch der etwas riskantere Wert, muss man auch sagen. So, und jetzt werden wir mal so langsam, wo man sagt, ja, das kommt mir noch riskanter vor, muss es aber nicht unbedingt sein. Wir haben noch die Pilbara Minerals, ein australischer Wert, Marktkapitalisierung 9 Milliarden Dollar, Hauptstandort Ratet? Australien, richtig. Die Pilgangura Lithium-Tantalmine in Western Australia. Das Unternehmen hat übrigens kürzlich gerade Altura Lithium erworben und die Partnerschaften mit zwei weiteren Unternehmen erweitert. Australien hat wirtschaftlich betrachtet relativ enge Verflechtungen mit China. Insofern auch nicht uninteressant, das Unternehmen. KGV von 6,5. Ich bin hier nicht tiefer eingestiegen, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich habe mir von diesen fünf Unternehmen selbst nicht die Bilanzen angesehen, weil ich euch gesagt habe, ich bin ja in anderen Werten, die sich aber in der Richtung gleich entwickeln werden, bin ich investiert. Von daher seht es mir nach, ich bin hier nicht tief ins Detail reingegangen. Das Unternehmen sieht aber ganz interessant aus, insbesondere aufgrund dieser Partnerschaften mit chinesischen Werten, die von Anlegern weltweit nicht gemocht werden, die aber natürlich, wenn man über einen der Hauptstandorte von Lithium spricht, die man trotzdem nennen muss. Deswegen die beiden Unternehmen, die sogar hinsichtlich der Größe größer als Albemarle, größer als Pilbara, sind Ganfeng Lithium. Marktkapitalisierung 12,9 Milliarden, Hauptstandorte China, Argentinien, Australien, Irland. Ganfeng Lithium ist einer der größten Produzenten von Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat. Das Unternehmen hat weltweit bedeutende Investitionen getätigt und besitzt zahlreiche Minenprojekte und Partnerschaften. Ist ein chinesisches Unternehmen und das andere Unternehmen auch. Tianqi Lithium, Marktkapitalisierung 13 Milliarden, Hauptstandorte China, Australien, Chile. Tianqi Lithium ist einer der größten Produzenten von Hartgestein Lithium. Das Unternehmen hält bedeutende Anteile an der Green Bushes Mine in Australien und hat eine Lithiumhydroxidanlage in Western Australia in Betrieb. Ich finde die Kombination dieser australischen Werte mit den chinesischen Werten deshalb so interessant, weil auch für Australien sind Rohstoffe ja ein sehr entscheidendes Handelsgut. Es ist natürlich immer dann, wenn wir über die USA, teilweise auch über Südamerika sprechen, wobei es gibt doch reichlich Rohstoffbeziehungen zwischen Südamerika und China, aber es ist nicht davon auszugehen, dass Australien, das Land wird vielleicht von vielen eher dem Westen zugeordnet. Und wenn man nach Sydney oder Melbourne fliegt, hat man natürlich auch das Gefühl, man befindet sich in einer westlichen Großstadt, mal abgesehen von dem Akzent, den kein Mensch versteht. Die Preise sind auch mit kaum etwas zu vergleichen. Auch das liegt im Übrigen zum Teil an China. Es ist nicht davon auszugehen, dass Australien eine rohstofffeindliche Politik gegenüber China fährt. Von daher, das genannte Unternehmen Pilbara Minerals ist das, was ich mir noch etwas näher ansehen werde. Ich weiß noch nicht, ob das am Ende zu einem Kauf führt, aber ich finde die Kombination Australien-China, was den Lithiummarkt angeht, ganz interessant. Die Werte sind günstiger als die rein amerikanischen Werte und that's it. Mal gucken, habe ich eigentlich meine Zeit eingehalten? Ich versuche ja immer Entschuldigung, 32 Minuten. Aber ja, die Zeit habe ich halt gebraucht. Und jetzt habe ich, glaube ich, die Fliege verschluckt. Wir hören uns wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören würden. Bis dahin alles Gute, dein Lars.